kann mich daran erinnern, als, wie gesagt, als ich mit 16, 17, 18 dann irgendwie angefangen habe, Profi zu werden, da sind Spieler teilweise reingekommen, haben ein bisschen Kaffee gedrückt, haben die Bild-Zeitung aufgemacht, aufgeschlagen und haben sich eine halbe Stunde vor Training angefangen umzuziehen.
Die Mario Baslers des Eishockeys.
Ja, ne? Sozusagen. Ja.
Haben wir eine Medaillenchance? Wo landet Deutschland am Ende und wer wird Olympiasieger?
Dass es nicht nur immer die Kanadier und Amerikaner sind. Ja. Deswegen gehe ich mit den Schweden. Hoffentlich haben wir eine Chance, eine Medaille zu holen. Aber ich glaube, es wird extrem, extrem schwierig werden.
Wer kommt aus deiner Sicht ins DEL-Finale in dieser Saison und wer wird deutscher Meister?
Ich sage Eisbären Berlin, Adler Mannheim. Und ich sage, am Ende sind die Eisbären doch wieder zu gut und werden dann, glaube ich, zum dritten Mal wieder deutscher Meister.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportturnier Plus 1. Heute aus aktuellem Anlass mit einem kompakten Rundumschlag zum Eishockey. Wir werden passend zum Deutschland Cup sehr ausführlich über die deutsche Nationalmannschaft sprechen und schon einmal Richtung Olympische Spiele blicken. Wir reden natürlich auch über den DEL-Start, den Aufstiegskampf in der DEL2 und die rheinischen Clubs. Das hängt mit unserem heutigen Gast zusammen. Dazu blicken wir auch einmal auf den Stellenwert von Eishockey in Deutschland im Allgemeinen. Und wenn ich wir sage, meine ich in erster Linie natürlich meinen heutigen Gast und Experten. Er gehört zum legendären 1000er-Club der DEL mit 1111 DEL-Spielen in der Liga. Hier ist also der Mann, der Eishockey atmet und in der Saison 2018-19 DEL-Stürmer des Jahres wurde. Damals im Dienst der DEG. Er hat seinen Vertrag beim KEV, da wo eigentlich alles begann bei ihm, noch einmal bis Saisonende verlängert. Die Eishockey-Fans unter euch wissen es längst. Die Rede ist natürlich von Philipp Gugula. Glückwunsch zum verlängerten Vertrag und herzlich willkommen im Podcast, Philipp.
Vielen Dank. Danke.
Ja, freut mich sehr, dass du heute hier in deiner Heimatstadt Düsseldorf zu Gast bist im Podcast. Und um direkt mal auf die persönliche Situation einzugehen, du hast jetzt der Vertragsunterzeichnung beim KIV dann direkt auch noch im letzten Ligaspiel 2 Scorerpunkte folgen lassen, also ein Assist, ein Tor. Und ihr rangiert jetzt ganz weit oben, also auf Rang 2 der DEL2-Tabelle. Seid da also voll im Soll und wenn wir jetzt vielleicht mal im Vorausblick das Nachholspiel mit einrechnen und da auch eine volle Punktausbeute, dann wärt ihr sogar Tabellenführer. Also ihr liegt sozusagen auf Aufstiegskurs. War der Aufstieg des KIV von vornherein Zielsetzung für euch in dieser Saison?
Wollen wir natürlich, oder grundsätzlich der Verein, der KIV, möchte natürlich wieder ins Oberhaus des deutschen Eishockeys, und das ist halt nun mal die DEL. Ich glaube, dass der Verein schon seit, gut 3, 4, 5 Jahren versucht, wieder hochzukommen, und man merkt, dass das keine leichte Aufgabe wird. Dementsprechend ist das auch richtig, was du sagst. Da ist es natürlich immer wichtig und Gold wert dann am Ende des Tages in den Playoffs eine gute, ich sag mal, den sogenannten Heimvorteil auch zu haben in den vielleicht entscheidenden siebten Spiel dann. Genau. Und dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig natürlich, dass du dich schon sehr, sehr früh in der Saison natürlich auch in der Tabelle oben festsetzt.
Du hast es gesagt, vielleicht nochmal für alle, die sich da noch nicht so gut auskennen, auch in der DEL2 gibt es dann Playoffs am Ende der Saison, über die dann letztendlich der DEL2-Meister gekürt wird, und der steigt dann auf. Also es kann wirklich dann nur auch einer aufsteigen.
Genau so sieht's aus, und ich glaube, es sind dieses Jahr wieder 6 Mannschaften, die sich dafür qualifiziert haben, dass die wirklich dann auch in der Lage sind, den Etat zu stemmen, der für die DEL notwendig ist, und da sind unter anderem wir dabei, und wie ich vorhin schon sagte, möchte Krefeld natürlich auch wieder hoch, und da müssen wir zweiter hart für arbeiten, dass es dann dieses Jahr auch gelingt.
Du hast viele Jahre bei den Kölner Haien gespielt. Du warst bei der DEG sogar auch Kapitän. Jetzt ist für die Fans die Identifikation mit dem Verein ja nicht ganz so unwichtig. Und die drei rheinischen Clubs haben, ja, sagen wir mal, ein ganz spezielles Verhältnis zueinander. Für dich ist Eishockey wie für jeden anderen Profi neben Leidenschaft ja vor allen Dingen auch Beruf und Broterwerb. Stelle ich mir manchmal nicht so easy vor, da dem Fan Anspruch nach Identifikation folgerecht zu werden. Wie gehst du da als Spieler mit der Fanperspektive und Erwartung um, die ja auch viel so Sportromantik in sich trägt? Also Stichwort Identifikation mit so unterschiedlichen Rivalen aus einer Region. Du hast ja für alle gespielt.
Also grundsätzlich kann ich das total nachvollziehen. Das ist schon mal das Erste. Natürlich ist es ja oft als Fan so, das ist ja sein Verein und nichts geht über diesen Verein. Ne? Und das kann ich zu 100% fühlen. Das muss ich auch ehrlich sagen. Man muss aber auch natürlich immer, wie du es auch schon richtig gesagt hast, auch den sogenannten Spieler verstehen. Es fing damals als nach 13 Jahren in Köln dann jetzt auf mich bezogen, war es dann so, dass man sich entschieden hat, trotz Vertrages noch eine Lösung mit mir zu finden, dass ich halt jetzt endlich dann die kommende Saison dann damals nicht mehr für die Kölner Haie spiele. Das haben wir dann auf eine Art und Weise hinbekommen, um das mal nett auszudrücken. es war einfach damals, zur damaligen Zeit, für mich die beste Entscheidung, bei der DEG dann zu unterschreiben. Und da bist du natürlich bei dieser sogenannten Romantik, vom einen Erzrivalen zum anderen zu gehen nach 13 Jahren. Kann ich, wie gesagt, zu 100% voll nachvollziehen, dass einige sagen, das gehört sich nicht. Es war, wie gesagt, auf mich, auf meine Person, für meine Familie damals die beste Entscheidung. Wir haben unser Haus in Düsseldorf, wie gesagt, ich bin Düsseldorfer, deswegen war das damals der beste Schritt für mich.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, da kann sich jeder mal hinterfragen, wie er das in seinem Beruf so handhaben würde. Und ich glaube, das ist dann im Profisportler-Kontext bei aller Romantik natürlich nicht anders. Wo sich aber alle Fans, glaube ich, drauf verständigen können, ist, dass beide, also sowohl der KFV als auch die DEG, in die DEL gehören. Also wir sozusagen aus dem Rheinland kommen, sehen das sowieso so. Jetzt kann leider nur erstmal eine Mannschaft aus der zweiten Liga, hätte ich jetzt gesagt, also aus der DEL2 aufsteigen. Und da spielen ja auch Mannschaften mit wie Kassel und so weiter, die den gleichen Anspruch haben und die auch sicherlich ein dicker Brocken sein werden. Ich bin echt gespannt, wie die Saison da weitergeht. Wir werden das auch in der DEL2 weiter verfolgen. Und da, wo ihr mit dem KEV hinwollt, nämlich in die Penne-DEL, also in die erste Liga, da geht die Post schon richtig ab. Und im Mai wird dann sozusagen der deutsche Meister mit den Final-Playoffs gekürt. Unterbrochen von dem Eishockey-Thema dieser Saison im Februar, dem Olympischen Turnier, unter der Teilnahme aller NHL-Spieler, also aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Bevor wir gleich mal da noch ein bisschen genauer auf die Nationalmannschaft schauen und auf Olympia, eine kurze Einschätzung von dir zur aktuellen DEL-Saison. Wie fällt dein Fazit nach dem ersten Saisondrittel aus? Ich glaube, es sind 17 Spieltage jetzt vorüber.
Ja, ich glaube, grundsätzlich sind wieder die Top-Mannschaften auch da oben, die da oben auch sind. Man sieht es ja auch jetzt zum Beispiel bei den Eisbären Berlin, momentan extrem vom Verletzungspech verfolgt. Ja. Schaffen es trotzdem, durch die Tiefe, die sie im Kader haben, schaffen sie es trotzdem, Spiele zu gewinnen.
Meister der vergangenen Saison, genau. Gegen die Kölner Haie im Finale gewonnen, ziemlich eindeutig mit 4-1, ne? Für die es nicht mitbekommen haben.
Genau, leider. Und da gibt's dann auch, würde ich sagen, also ein bisschen eine Überraschungsmannschaft, so vielleicht auch die Mannschaft mit den Augsburgern, die die letzten drei Jahre auch immer da unten mit dem Abstieg was zu tun hatten, fügen sich auch so ein bisschen da oben mit ein und haben echt einen super Start hingelegt.
Wenn wir jetzt nochmal nach oben blicken, vielleicht auch ein paar Überraschungen, mit denen man so nicht rechnen konnte. Also es gibt natürlich die Klassiker, du hast sie schon genannt, Eisbären Berlin, Adler Mannheim, die Kölner Haie, München, die man eigentlich immer oben erwartet. Es gibt aber auch noch beispielsweise die Straubing Tigers, die sind nämlich aktuell mit, ich glaube, 5 Punkten Vorsprung, sind die Tabellenführer der DEL. Und du hast dann noch die Bremerhaven Penguins, die, glaube ich, aktuell auch oben zu finden sind, ich glaube, Dritter oder so. Die haben ja Etats, die deutlich unter dem liegen dürften, was da Mannheim oder Köln zu bieten hat. Die Bremerhaven Penguins zum Beispiel in der vorletzten Saison, nach der regulären Saison Erster geworden, sind dann auch Vizemeister geworden. Also damit hat sicherlich keiner gerechnet. Sind das auch noch Überraschungen jetzt aktuell in der Saison, dass die so weit oben stehen? Und ist das auch mal ganz schön, dass es da kleinere gibt mit kleineren Etats, die großen ärgern können?
Ja, auf jeden Fall. Das ist grundsätzlich, glaube ich, ja, ist Sport ja grundsätzlich nicht planbar. Ne? Also man sieht das immer wieder. Natürlich kannst du sehr viel Geld für Spieler ausgeben, aber wenn aus was für Gründen auch immer die Spieler dann in den Verein nicht funktionieren, bringt das ja alles nichts. Und ich glaube, das Große und Ganze, das ist immer schon das Wichtigste auch im Mannschaftssport gewesen, ist, dass ein Konzept dahinter steckt, dass man daran glaubt als Spieler, was der Verein vorgibt, vor allen Dingen auch der Trainer vorgibt. Und man sieht das beste Beispiel mit Straubing momentan. Da scheint es einfach zu harmonieren in der Mannschaft auch. Und du siehst, auf einmal ist die Möglichkeit da, dass du nach 17 Spieltagen auf einmal mit 5 Punkten Vorsprung in die Deutschlandcup-Pause gehst. Und jetzt bist du in so einem Flow drin. Und ich bin mir ganz sicher, dass dass Straubing dieses Jahr eine Rolle mitspielen wird.
Dass sie es halten können.
Auf jeden Fall. Ja.
Zeit für einen Hot-Take, würde ich sagen. Wer kommt aus deiner Sicht ins DEL-Finale in dieser Saison und wer wird deutscher Meister?
Ui.
Ganz schwere Frage.
Ja,
zu dem
natürlich,
Zeitpunkt,
genau. Aber ist eine schwere Frage, weil, um kurz noch einen Satz damit mit einzubauen, in den Playoffs ist es wirklich so, da kannst du, ich habe es am eigenen Leib auch damals in den Kölner Haien erfahren, wir sind als Tabellenzweiter, meine ich, in die Playoffs gestartet und haben gegen Ingolstadt, ich glaube gegen den damaligen Tabellenneunten oder Zehnten, da haben die uns damals dann in 7 Spielen geschlagen. Was will ich damit sagen? Du kannst auch als Tabellenzehnter, Neunter deutscher Meister werden. Du musst einfach in der Zeit von, ich sag mal, 3 bis 4 Wochen einfach dein perfektes Eishockey spielen. Und wenn du das hinbekommst, dann hast du gute Chancen auch zu gewinnen. Dementsprechend ist die Platzierung nach der offiziellen Runde nicht immer das Wichtigste. Ja. Aber wenn du mich so fragst, ich finde, dass Mannheim auch echt einen extrem guten Kader hat. Ich sag, dass trotzdem, ich könnte mir vorstellen, ich sag Eisbären Berlin, Adler Mannheim und ich sag am Ende sind die Eisbären doch wieder zu gut und werden dann, glaube ich, zum dritten Mal wieder deutscher Meister.
Ich gehe mit Mannheim. Tatsächlich ist jetzt nicht unbedingt ein Hot Take, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die mit dem Kader, dass sie es nicht packen. Also sie sind gespickt mit Nationalspielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Eisbären. Lieber wären mir natürlich die Haie. Weiß gar nicht, ob meine Köln-Sympathie, ob ich die hier habe, schon mal so ganz dezent durchklingen lassen. Ja, auch das werden wir weiter beobachten. Und auch nochmal, glaube ich, ganz interessant für die Zuhörer, der Kader, also ein DL-Kader, ich glaube, wie viel, ich glaube 11 vom Spielberichtsbogen müssen sozusagen deutschen Pass haben. Das war vor vielen, vielen Jahren, glaube ich, auch nochmal anders. Und von diesen 11, hast du gerade ja gesagt, müssen dann eben nochmal 3 zu dem U23-Kontingent zählen. Das ist sicherlich eine sehr positive Entwicklung, ne? Und führt neben anderen Faktoren dazu, dass wir im Eishockey vom Niveau her in den letzten Jahren und hoffentlich dann auch zukünftig immer noch mal ein Tickchen besser werden, als wir schon sind. Ne?
Oder? Auf jeden Fall. Ich sehe das. Beste Beispiel ist natürlich die Nationalmannschaft am Ende so einer Saison, ne, bei einer Weltmeisterschaft. Und man sieht es, man hat jetzt bei der letzten WM das Viertelfinale zwar knapp verpasst, aber ich glaube, die letzten 6 Jahre davor war das Viertelfinalticket eigentlich fast immer sicher gebucht. Das war zu meiner Zeit immer noch anders. Da hieß es, hoffentlich steigen wir nicht ab und kommen irgendwie ins Viertelfinale. Und deswegen ist das auf jeden Fall auf die letzten, ich sage jetzt mal 10 Jahre gesehen, eine tolle Entwicklung.
Ja, man muss schon sagen, das hat sich stark gewandelt. Es ist ja schon fast gefühlt so, wenn man das Viertelfinale nicht gewinnt, dass das schon so eine kleine Enttäuschung ist, aber eigentlich sagen alle so, das Mindestziel muss mal das Erreichen des Viertelfinales sein. Für die Nostalgiker da draußen kann ich sagen, also wer noch Xaver Unsinn kennt und die Spiele gegen den Abstieg oder um den Aufstieg, das war noch ein ganz anderer Schnack damals. Und ja, mit Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, mit der Vize-Weltmeisterschaft und so weiter, haben uns da jetzt eigentlich mittlerweile so in den erweiterten Kreis der Weltspitze gespielt, punktuell. Muss man natürlich immer mal drauf gucken, mit welchem Kader kommen die anderen Nationen zum Turnier. Aber in Summe hat sich das natürlich schon sehr, sehr positiv entwickelt. Ja, damit sind wir dann auch schon voll bei der deutschen Nationalmannschaft, die in Landshut gerade den Deutschlandcup spielt bis zum 9.11. Da geht es gegen die Slowakei, Lettland und Österreich. Und dazu müssen wir kurz sagen, dass wir vor dem Deutschlandcup sozusagen oder vor dem Ende des Deutschlandcups aufzeichnen. Ist aber nicht tragisch, weil ich mit dir, Philipp, ohnehin viel lieber mal Richtung Olympia schielen würde.
Ich sage, da sind maximal 4 Plätze noch zu vergeben.
Okay.
Ich glaube, dass, also es ist meine Vermutung, ne? Wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber ich glaube schon im Großen und Ganzen, dass der Harry ganz genau weiß, wen er irgendwo schon auf welcher Position, in welcher Reihe eingeplant hat. Dann muss man natürlich ein Thema Verletzung natürlich wieder ansprechen. Ja. Wenn alle gesund sind und alle an Bord sind, dann glaube ich, reden wir hier von maximal noch 4 Plätzen. Klar, das ist dann jetzt die Chance für die Jungs beim Deutschlandcup nochmal zu zeigen, an mir führt kein Weg dran vorbei, ich muss bei Olympia dabei sein.
Jetzt führt das auch dazu, wenn du sagst, keine Ahnung, da sind jetzt eigentlich nur noch 4 bis 6 Plätze oder 4 Plätze zu vergeben und aktuell ist es eher so die B-Mannschaft, die beim Deutschlandcup spielt. Du kannst ja so im Hinblick auf die Olympischen Spiele keine taktische Ausrichtung oder einen Spielstil oder sowas kannst du ja kaum einstudieren, kannst du kaum trainieren. Also die Formation und Reihen können so auch noch nicht zusammengestellt werden. Jetzt ist die Eingespieltheit zum Beispiel im Fußball-Kontext, wir haben ja gerade WM-Quali-Phase, ein Riesenthema. Wie wichtig ist das im Eishockey? Reicht da die Olympia-Vorbereitung?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich aber muss man auch dazu sagen, ich glaube, dass die Nationalmannschaft seit Jahren schon einen Spielstil pflegt zu spielen, wo eigentlich jeder schon mal dabei war und auch weiß, wie letztendlich gespielt wird. Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Es ist kein System, was wo du noch, ich sage jetzt mal, gefühlt 3, 4 Pflichtspiele vorhaben musst, sondern es sind alles Sachen, die vor allen Dingen auch die NHL-Jungs schon alle über mehrere Jahre auch gespielt haben und auch schon alles gesehen haben. Auch nochmal darauf zurückzukommen, auf deine Frage, bin ich trotzdem auch immer nach wie vor noch davon felsenfest davon überzeugt, dass die besten Mannschaften immer funktionieren, wenn du weißt, wie sich vor allen Dingen auch deine Mitspieler auf dem Eis bewegen. Und ich kann das nur persönlich aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe immer meine besten Jahre gehabt, wenn ich echt mit Jungs über einen langen Zeitraum zusammengespielt habe. Und deswegen wird es da interessant zu sehen. Ich sag mal, der deutsche Kern auch bei einer Weltmeisterschaft ist immer, ich sag mal, dass maximal, ja, ich sag mal, 2 bis 4 Jungs von drüben dazukommen. Jetzt ist es fast die Hälfte der Mannschaft, ja. Ne? Und deswegen wird es auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sich dann, ich sag mal, die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia anstellt.
Ja, ist ein guter Übergang, als hätten wir uns abgesprochen. Nämlich vielleicht mal ganz kurz zum Olympischen Turnier in Italien im Februar. Ich habe schon gesagt, wir rechnen eigentlich hier mit einem epischen Turnier, Leute. Und ich glaube, wenn man mal so hier und da Interviews liest, hört, dass alle sozusagen bei allen kribbelt schon so ein bisschen unter den Fingernägeln im Hinblick auf das Turnier. Und zwar dank der Abstellung der NHL-Spieler, die seit 2014 dann zum ersten Mal wieder beim Olympischen Turnier dabei sind. Also aus der besten Profiliga der Welt kommt. Und da bekommt es dann Deutschland im letzten Gruppenspiel in Mailand dann schon direkt mit dem Team USA zu tun, neben Gruppenspielen gegen Lettland und Dänemark. Welche Erwartungen hast du speziell an das Spiel gegen die USA, die dann mit voller Kapelle, NHL-Kapelle auflaufen, sind ja auch amtierender Weltmeister. Was erwartest du da für ein Spiel?
Ja, grundsätzlich ist es da auch wichtig, glaube ich, wie, ich sage jetzt mal, auch gerade unsere Jungs ins Turnier einstarten, ne? Wenn sie vielleicht vorher schon mal überraschen können und irgendwo einen Sieg einfahren können, mit einer breiten Brust dann in das Spiel reingehen, dann bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, hey, man kann auch die USA schlagen. Es ist ein Spiel über 60 Minuten, da kann viel passieren. Ich sage jetzt mal, kommt ein blöder Check von der USA und man hat 5 Minuten Powerplay, ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, die da natürlich auch passieren können. Klar, wenn man sich vor dem Spiel die Kader anguckt, dann geht jeder davon aus, dass die USA das Spiel gewinnen wird. Aber ich würde mittlerweile sagen, dass gerade auch unsere Top-Spieler in Deutschland, dass viele auch wirklich das Talent dazu haben, drüben zu spielen oder hätten. Ich glaube nicht, dass das ein Selbstläufer für die USA werden wird.
Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, auch ähnlich wie im Vereinssport sozusagen, entscheidet da nicht immer die Papierform sozusagen das Skillset der Einzelspieler. Zum einen bekommen wir ja selbst auch unter anderem mit Leon Dreiseitel oder Mo Seider, man kann schon sagen, Ausnahmespieler der NHL zu unserem Team dazu. Zum anderen haben natürlich dann Teams wie Kanada, USA und auch noch andere dann nur noch NHL-Spieler im Kader. wie verschieben sich da die Chancen beim Turnier? Ist das eher eine Chance für uns, weil auch unser Kader natürlich drastisch aufgewertet wird, weil das wirklich ja nicht nur irgendwelche NHL-Spieler sind, wenn wir jetzt über Leon Dreiseitel sprechen, kommen wir gleich noch zu. Oder ist es vielleicht doch ein Nachteil, weil einfach die Leistungsdichte dann bei den anderen Nationen so stark ist? Aber du hast vorhin schon eigentlich gesagt, eine Chance hast du immer, ne? Muss erstmal gespielt werden, so ein Spiel.
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt, also ich hätte vielleicht vor, wie gesagt, vor 15 Jahren, ne, wenn wir gegen die USA oder Kanada gespielt haben, da mussten wir hoffen, dass wir halt nicht 8 Dinger bekommen und eine 8-0-Rutsche und wir fahren irgendwie nach Hause, ne? Sondern ich glaube, also nochmal, natürlich sind die Kanadier, die Amerikaner und ob die skandinavischen Teams sind, ja. Nationen, natürlich sind die immer uns noch einen Schritt voraus, das will ich hier gar nicht verneinen, aber ich würde sagen, wenn wir mit voller Kapelle kommen, mittlerweile auch mit den ganzen Jungs, jetzt hast du noch einen Tim Stützle vergessen, JJ Peterka,
genau,
also wir reden ja nicht von irgendwelchen Jungs, genau, Nico Sturm, sondern die auch echt da drüben eine Duftmarke setzen und gut genug sind, in den Top-Mannschaften auch zu spielen. Und dann haben wir, wie gesagt, die ganzen Nationalspieler, ob es die Eisbären sind oder aus Mannheim, die Jungs aus Köln, wie auch immer. Wir haben mittlerweile gute Jungs und wenn wir einen guten Torwart haben an dem Tag, wie gesagt, dann kannst du die USA auch 3-2 schlagen und dann sollte sich auch keiner wundern. Natürlich muss alles passen, das muss man auch dazu sagen, aber verstecken, so wie wir es vielleicht früher machen mussten, brauchen wir uns auf keinen Fall mehr.
Ja, dann lass uns darauf einigen, dass wir uns den Sieg für die K.O.-Runde aufnehmen.
Ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall.
Ja, du hast gerade schon ein paar Namen angesprochen. Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Nico Sturm, das sind alles Top-Stürmer aus der NHL. Wo siehst du denn die größten Stärken oder aber auch die größten Baustellen im Kader? Wenn ich mir das jetzt mal so grob anschaue, dann ist es schon Vorteil Offensive bei uns eigentlich, ne?
Ja, klar, weil ich meine, du hast die Namen angesprochen, ob es ein Leon Dreiseitel ist, der mit Sicherheit einer der besten Eishockeyspieler der Welt ist. Tim Stützle, JJ Peterka, das sind hochtalentierte Jungs da vorne drin, die auch noch, ich sag mal, sehr, sehr jung sind. Ne? Und dann haben wir mit Mo Seider natürlich jemanden, der in der Defensive natürlich herausragend ist. Und dann hört es hinten, um das mal vorsichtig zu sagen, also mit den großen Namen fürs deutsche Eishockey ja auch auf. Natürlich hast du Jungs wie Mo Müller, der seit Jahren auch dabei ist, auch in der Lage ist, dann auch gute Spieler aufzuhalten. Wie ich auch schon sagte, für uns nach wie vor ist es schon noch wichtig, auch einen Sahnetag zu erwischen gegen diese Top-Nation. Ja. Ne? Das muss man auch sagen. Man kann das Spiel auch wirklich verlieren und dann sagt jeder natürlich im Nachhinein, na gut, so weit sind wir noch lange nicht, ne? Aber ich gehe einen anderen Weg, weil ich glaube, wie du sagtest auch, wir haben auch in der deutschen Eishockey-Liga mit dem Freddy Tiffels, Yassin Elis, wie auch immer, wie die ganzen Jungs heißen, Leo Föderl, haben wir echt super Eishockeyspieler, die schon einige Weltmeisterschaften und Olympiaden auf dem Buckel haben auch und in der Lage sind, dann auch wirklich so einen Gegner und so eine Nation dann auch mal an einem guten Tag zu ärgern.
Und jetzt das Allerwichtigste, deine Olympia-Prognose, Philipp. Haben wir eine Medaillenchance? Wo landet Deutschland am Ende und wer wird Olympiasieger?
Boah, das ist auch wieder schwer zu sagen. Also eine Chance, glaube ich, bevor das Turnier angefangen hat, hast du immer. Gar keine Frage. Ich bin auch der Meinung, dass die Mannschaft gut genug sein wird, um zu überraschen. Ich bin aber trotzdem auch der Meinung, dass wir schon noch einen Schritt weit entfernt sind, um eine Medaille zu holen. Und wer am Ende dann Olympiagold holt, klar, der einfache Weg wäre jetzt irgendwie wieder zu sagen, ja, es wären die Kanadier oder die Amerikaner. mich würde es natürlich nach den Deutschen freuen, wenn vielleicht auch irgendwie ein skandinavisches Eishockey-Team, ob es dann letztendlich die Schweden oder so sind, das würde mich auch mal wieder irgendwie freuen, dass es nicht nur immer die Kanadier oder Amerikaner sind. Ja. Deswegen gehe ich mit den Schweden und sag natürlich, hoffentlich haben wir eine Chance, eine Medaille zu holen. Aber ich glaube, es wird extrem, extrem schwierig werden.
Ja, ich hau jetzt mal dann einen Hottag raus. Also ich sag, wir packen das Halbfinale und ich kenne natürlich jetzt, ich habe ehrlich gesagt den Turnierbaum nicht im Kopf. Also hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, ne, gegen wen komme ich dann in den K.O.-Spielen. Ich sag, wir packen das Halbfinale und gewinnen dann Bronze für Team D. Ja, das ist sicherlich nicht die naheliegendste Variante, aber positiv denken und ich finde immer, man muss sich dann ambitionierte Ziele setzen. Bei den Schweden wäre ich mal dabei, also finde ich auch, wenn es jetzt nicht immer die gleichen sind und Kanada, USA, das wäre so ein Reflex sozusagen, die als Olympiasieger zu bezeichnen, mit den Schweden würde ich sofort mitgehen, finde ich cool. Ein Thema, was wir bei Sportinho auch gerne bequatschen, ist der Stellenwert der jeweiligen Sportart. Und wenn wir uns einmal den Zuschauerzuspruch anschauen, boomt Eishockey in Deutschland ja regelrecht. Also in der vergangenen Saison lagen die Zuschauerzahlen im Stadion bei knapp 10% über dem Vorjahr. Womit nach Zuschauern übrigens im Eishockey die zweitbeliebteste Live-Sportart in Deutschland ist. Das darf man nicht vergessen. Gibt ja auch viel Handball-Hype und so weiter, aber rein von den Zuschauern in den Spielstätten sozusagen ist es die zweitbeliebteste Sportart. Und bei den TV-Zahlen sieht das ähnlich aus. Da gibt es auch einen zweistelligen Zuwachs an Zuschauerzahlen. In den Playoffs kamen im Schnitt sogar letztes Jahr über 10.000 Zuschauer pro Partie in die Arenen. Was fehlt noch, um das noch ein bisschen stärker Richtung Top-Sportart Fußball zu drücken?
Ja, das ist erstmal grundsätzlich eine gute Frage. Ich glaube, das hast du ja auch selber schon gesagt gehabt. Ich glaube, über den Fußball, dass da irgendeine Randsportart drankommt, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Ja. Ich glaube.
Aber die Richtung wäre
ja
schön.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Richtung, und da gehe ich einfach mit der Nationalmannschaft. Man sieht das, man hat es im Basketball jetzt gesehen. Mhm. Und genauso sage ich, ist das bei der Nationalmannschaft im Eishockey. Ne? Also ich glaube, wenn die Nationalmannschaft es schafft, über Jahre hinweg erfolgreich zu sein, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man. Und vor allen Dingen, umso mehr Kinder wollen dann irgendwann ein Leon Dreiseitel sein, ein Tim Stützle, ein Mo Seider. Umso mehr Leute oder auch Eltern haben Bock auf diese Nummer, um ihre Kinder letztendlich dann auch beim Eishockey anzumelden, weil in der heutigen Zeit so eine Ausrüstung kostet auch den einen oder anderen Euro, ne? Und wenn das Kind halt gefühlt jedes Jahr ein neues Paar Schlittschuh kaufen muss oder haben muss und die Eltern die kaufen und bezahlen müssen, da reden wir mittlerweile von, ich glaube, 600 bis 800 Euro, ja, nur für einen Schlittschuh.
Jetzt haben wir vorhin kurz über das Gehalt gesprochen. Also diese Sorge muss Leon Dreiseitel in der NHL sicher nicht mehr haben. Da wird fürstlich entlohnt. Der liegt jetzt, glaube ich, bei 112 Millionen US-Dollar für 8 Jahre oder sowas in der Richtung. Und Leon gehört als Deutscher allerdings ja auch schon länger zu den, ich würde mal sagen, weiß nicht, schwer zu sagen, aber besten 5 Spielern der Welt jetzt in der Offensive. Zumindest wurde 2020 MVP drüben als deutscher Eishockeyspieler. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt ein Deutscher und erzählt ihnen, wie sozusagen Eishockey funktioniert. Mal ein bisschen überspitzt gesagt. Hat dazu, glaube ich, auch in den letztjährigen Playoffs die meisten Scorerpunkte gemacht oder Tore geschossen. Und mittlerweile stehen 13 deutsche NHL-Spieler unter Vertrag, oder die NHL hat 13 deutsche Spieler unter Vertrag genommen, auch wenn vielleicht erstmal nur die Hälfte von denen, so grob gesagt, im ersten Team zum Einsatz kommt und die anderen im Farmteam. Eigentlich im Prinzip ein ähnlicher Trend wie in der Boom-Sportart Basketball. Du hast das vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen. Welche Rolle spielt dieser NHL-Effekt bei der steigenden Popularität der Sportart in Deutschland?
Natürlich auch, ne? Ich glaube, dass die Amerikaner, Kanadier auch natürlich von drüben den Markt vor allen Dingen in Deutschland viel mehr im Auge haben auch, ne, als wie es auch damals vor, ich sag jetzt mal, 15, 20 Jahren noch war. Man merkt, dass man hier in Deutschland auch vernünftiges Eishockey spielen kann und auch gut ausgebildet wird. Und dann gibt's natürlich, wie du es schon angesprochen hast, das ist natürlich ein absoluter Ausnahmekönner, ne, mit dem Leon zum Beispiel, der einen Weg gefunden hat, über ja jetzt auch schon mehrere Jahre da einfach auf dem Niveau zu spielen, was herausragend ist. Und Nichtsdestotrotz ist natürlich extrem wichtig dann auch, und ich bin felsenfest davon überzeugt auch, dass heutzutage in der DEL auch Jungs rumlaufen, die auch in der Lage sind, in der NHL zu spielen. Also da bin ich fest von überzeugt. Und dafür brauchst du das Thema Glück natürlich auch. Du musst hoffen, dass sich die jeweiligen Vereine auch und Trainer vor allen Dingen ja auch mögen und deine Art von Spiel mögen.
Muss man eine Chance kriegen.
Genau, ne? die musst du nutzen. Da gehört natürlich auch viel Glück dazu.
Ja.
Aber ich bin davon überzeugt, dass das alles möglich ist. Also mehr möglich ist, als wie es noch vor Jahren war.
Beginnt natürlich alles bei einer konsequenten Jugend- und Nachwuchsarbeit. Wenn wir jetzt mal noch ein Stück weiter zurückgehen, du hast gerade gesagt, als du Profi geworden bist, aber wie sahen eigentlich deine ersten Steps aus Richtung Eishockey? Also wie bist du zum Eishockey gekommen damals, als sozusagen kleiner Bub?
Durch meine Eltern. Es ist die Phase oder die Zeit war damals in den, ich bin 87 geboren, es ging dann in den 90er Jahren dann los, durch die DEG natürlich, durch die 4 Meisterschaften in Folge, wo ich dann 4, 5, 6 Jahre alt war. Und dann hat, ja, und meine Mutter mich dann irgendwann mal zum Training angemeldet und ich habe da Spaß dran gefunden. Und dann lag es ja auch, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen an mir, dass ich da auch ein bisschen selber hinterher war, mich dann auch in diese öffentlichen Eiszeiten begeben habe, um Schlittschuhlaufen zu lernen oder gut zu lernen und zu können dann irgendwann auch. Und so hat sich das entwickelt. Und dann hat der liebe Gott mir Gott sei Dank auch so ein bisschen Talent mitgegeben. dann kam das eine zum anderen und ja.
Kommen wir doch mal ganz kurz zu deinen Karriere-Highlights. Was war dein intensivster Karrieremoment bisher, so im Positiven wie im Negativen? Lässt sich da irgendwas rausgreifen? Hast du da was im Kopf, was?
Ja, also es gibt schon ein paar natürlich positive Momente, genauso wie es leider auch ein, zwei negative Momente gibt. Also erstmal das Positive zu erwähnen. Damals das längste Spiel mit den Kölner Haien gegen die Adler Mannheim im Viertelfinale. Ich glaube, es waren fast 168 Minuten.
Hast du das Tor geschossen? Ne?
Genau, da hatte ich das Glück, dass ich das Tor schießen durfte. Und das waren einfach 3 Eishockeyspiele aneinander gereiht. Und das war einfach dann...
Also für alle, die es nicht wissen, normalerweise spielen wir 3x 20 Minuten.
Genau.
Nach Radamriese sind das dann 60 Minuten.
Genau, und dann in den Playoffs ist es aber so, dass es dann immer weitergeht, bis ein Tor fällt. Und da hat es ein bisschen länger gedauert und ich hatte das Glück, das Tor zu schießen. Das war natürlich ein besonderer Moment damals in meiner Karriere schon. Das ist so, wo man sagt, das ist ein toller Moment natürlich, ne? Weil ich glaube, so ein Spiel zu verlieren tut extrem weh. Das ist einer von vielen, die ich ja Gott sei Dank auch erleben durfte. Dann sind es halt, ich sag mal, diese Winter Games, die wir schon spielen durften, auch eins mit der Nationalmannschaft, auch Schalke damals vor fast 70.000, was ich erleben durfte. Und dann sind es einfach viele auch so besondere Spiele, die wir dann so besondere Schlachten, wo du mit den Jungs dann zusammen durch musstest und am Ende dann als Sieger vom Eis bist. Und das sind halt diese Momente, wofür du auch Eishockey spielst natürlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Und negativ natürlich, klar, ich stand 4-mal im Finale, habe leider nie eins gewinnen können.
War noch Pech gehabt mit der Pandemie, ne?
Genau, mit der Pandemie auch. Und klar,
persönlich. Da wart ihr mit München Erster der Tabelle, ne?
Und genau, da wurde die Saison dann abgesagt.
Genau.
Darauf das Jahr haben wir dann gegen Ingolstadt verloren in der Best-of-3-Serie, 2-0 in Spielen. Und darauf das Jahr haben wir mit München das Finale gegen die Eisbären verloren. Und das sind natürlich dann echt, schon bittere Momente, weil bist echt sehr, sehr nah dran.
Genau.
Ne? Und vor allen Dingen auch, hatten wir auch schon mal die Thematik vorhin mit den Kölner Haien damals auch noch gegen Ingolstadt. Da haben wir Spiel 7 zu Hause gegen Ingolstadt verloren im Finale. Und es war alles angerichtet für die ganze Stadt, ne, für den Verein. Und es war einfach ein Spiel, das Bitter. Hast du gemerkt, wer das erste Tor schießt, gewinnt dieses Spiel heute. Und leider hat es dann Ingolstadt geschossen.
Ja, top, dann sind wir eigentlich durch. Kleiner Hinweis noch, an die Leute da draußen, an die lieben Sportinios. Behaltet mir die DL2 und die DL bitte im Auge. Hier wird richtig geiler Sport geboten. Alles übrigens, zumindest was die DEL angeht, bei Magenta Sport zu verfolgen. Länderspiele sind da meist for free oder ich glaube sogar immer. Die Jungs um Rick Goldmann, Basti Schwille und Sascha Bannermann machen da wirklich in der Berichterstattung einen wirklich, wirklich sehr, sehr guten Job. Bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Also dickes Merci an dich, Philipp, fürs Kommen vor allen Dingen.
Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Kann ich nur zurückgeben, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, allen da draußen auch. Und ja, allen wünsche ich noch eine sportliche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren, weiterempfehlen, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, ciao.